Shabbat Shalom. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Meine erste Abendmahlspredigt. Und ich muss sagen, ich bin sehr aufgeregt. Wir haben uns ja die ganze Woche schon in der Gebetswoche mit der Dreiengelsbotschaft beschäftigt. Und mir ist aufgefallen, dass mir selber manche Ausdrücke und manche Formulierungen, mit denen tue ich mich manchmal schwer. Die bereiten mir Kopfschmerzen. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Die sind nicht, die passen nicht zu dem, so wie ich lebe. Aber es gibt eine Sache, die ich mir immer wieder sage, die mir helfen soll, nicht in Panik zu geraten. Und zwar, lass dich nicht von dem verunsichern, was du nicht weißt, in Bezug auf das, was du weißt. Und ich glaube, uns fällt es manchmal schwer, oder ich spreche jetzt von mir, den Inhalt der Dreiengelsbotschaft zu verstehen, weil sie auch nicht in eine Geschichte eingebettet ist. Und weil die Aussagen so klar und direkt sind, denke ich mir manchmal, okay, krass. Ich möchte heute ein Kapitel in der Bibel mit euch lesen, das eine Geschichte beinhaltet und die genau dieses Prinzip der Verunsicherung, dass man sich nicht verunsichern lassen sollte, widerspiegelt. Und zwar nenne ich es das Brotkapitel. Weiß jemand von euch, welches Kapitel das in der Bibel sein könnte? Ich gebe euch einen Tipp, da kommt öfters das Wort Brot vor. Johannes Kapitel 6. Schlagt mit mir auf, Johannes Kapitel 6. Ein sehr langes Kapitel und ich werde auch nicht alles heute mit euch lesen, sondern ich beginne erst ab einem bestimmten Vers und den Rest würde ich gerne zusammenfassen, damit wir wissen, worum es in diesem Kapitel geht. Jesus ist also am Galiläischen Meer und ihm folgt eine große Menge an Menschen. Sie hören ihm zu, was er sagt, sie hören seine Predigten, sie sind ihren ganzen Tag mit ihm dort und bekommen Hunger. Und wir kennen die Geschichte von der wundersamen Vermehrung und Jesus vermehrt Brot. Von dem bisschen, was ein Junge ihnen bringt, vermehrt er das Brot. Es sind mehr als 5000 Menschen, also 5000 Menschen werden erwähnt, es waren höchstwahrscheinlich mehr. Und die Sache ist, die wollen Jesus zum König ausrufen. Sie sind am Ausrasten. Ja, Jesus, du kannst uns satt machen. Du gibst uns das, was wir brauchen. Du gibst uns das, was wir wollen. Und es schmeichelt, glaube ich, natürlich jedem, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen ihn zum König machen will. Aber Jesus schmeichelt das nicht. Wir lesen dann, dass Jesus sich wegschleicht, sodass die Jünger es nicht mitbekommen und auch die Leute nicht. Und dann am anderen Tag erscheint er woanders. Und dann in Vers 24 heißt es, also Johannes Kapitel 6, Vers 24, als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in das Boot und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und irgendwann haben sie ihn dann gefunden. Und dann Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Welches Zeichen hat denn Jesus gegeben? Welches Zeichen wollte Jesus diesen Menschen geben? Sie haben es nicht genau verstanden. Sie sind einfach nur satt geworden. Später fängt Jesus eine theologische Diskussion mit ihnen an, wo sie dann ab Vers 41 anfangen zu murren und sagen, Jesus, was soll das? Bist du nicht der Sohn von Josef? Wir kennen dich doch. Du bist doch einer von uns. Was erzählst du uns hier solche theologischen Sachen? Und sie versuchen dann den Vergleich zu ziehen mit dem himmlischen Manna, das Mose den Israeliten damals gegeben hat. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Und ab Vers 48 werde ich gerne mit euch jetzt gemeinsam lesen. Also Johannes 6, Vers 8, ab 48. Johannes 6, 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Und ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Die Israeliten, die Juden, die haben Jesus auf das Manna aufmerksam gemacht, das ihre Väter oder Mose in der Wüste gegessen hatten. Und sie versuchen ihm zu zeigen, das ist doch ein größeres Zeichen als das, was du uns eben gerade gezeigt hast bei der Vermehrung. Aber Jesus möchte ihnen zeigen und ihnen bewusst machen, wie gering dieses Manna in der Wüste im Vergleich zu dem ist, was sie eigentlich jetzt bekommen können. Denn das Manna konnte nur das irdische Leben erhalten. Es konnte weder den Tod verhindern, noch Unsterblichkeit verleihen. Das Himmelsbrot, das Jesus ihnen geben möchte, bringt ewiges Leben. Und darum sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Und zu diesem Bild fügt Jesus noch etwas weiteres hinzu, das bei vielen Menschen der damaligen Zeit auf Widerstand gestoßen ist. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wenn wir uns überlegen, in welcher Zeit wir gerade sind, am Anfang in Kapitel 6 hieß es war um die Zeit des Passafestes. Ja, warum haben die Juden das Passafest gefeiert? Zur Erinnerung an die Nacht der Befreiung, als, so lesen wir es in den Mosebüchern, dass der Todesengel durch die Reihen der Stadt ging und die Häuser der Ägypter und der Israeliten zuschlug. Gott wollte, dass sie im Passalamm, also im Lamm Gottes, das wahre Lamm Gottes sehen. Und durch dieses Sinnbild diesen einen Jesus annehmen, der sich jetzt für das Leben der Welt hingab. Und für die Juden ist es aber leider dieses Symbol, was sie jedes Jahr gefeiert haben, zu einer guten Tradition geworden. Also dieses Symbol, was die Juden jedes Jahr gefeiert haben, ist eine leere Hülse geworden. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das, was wir jedes Jahr oder viermal im Quartal feiern, auch zu einer leeren Hülse geworden? Ist es eine gute Tradition geworden, was wir hier feiern? Und ich glaube auch, darum sahen diese Leute zu Jesu Zeiten nicht, was der Passadienst wirklich bedeuten sollte, weil sie nur Augen für das Symbol hatten, nicht für das, was dahinter steckt. Und ich kann es auch verstehen, wenn die Rabbiner dann gerufen haben, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und bei Ellen White lesen wir, dass sie so taten, als würden sie die Worte genauso verstehen, wie Nikodemus damals die Konversation mit Jesus selber, wo Jesus zu ihm gesagt hat, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, natürlich ist das nicht wortwörtlich zu verstehen, aber die Juden wollten es wortwörtlich verstehen. Und deswegen haben sie die wahre Bedeutung eigentlich davon nicht verstanden. Und hier tut Jesus etwas Interessantes. Er schwächt seine Darstellung nicht ab, damit die Leute es verstehen, sondern er bleibt hartnäckig bei dieser harten Formulierung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht isst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Fleisch essen, Jesu Fleisch essen und Jesu Blut trinken, wenn man sich das genau überlegt, komische Vorstellung. Das klingt irgendwie schockierend. Wir können damit wenig anfangen. Das klingt irgendwie nach Menschenfresserei. Und ich glaube, viele, die das damals so gehört haben, denen ging es genauso. Ja, wir sind jetzt schon klüger, weil wir kennen das Ende der Geschichte. Aber die Leute damals, wie kann Jesus so etwas behaupten? Das passt doch gar nicht zu dem, was wir jemals gehört haben. So kann doch Gott nicht sein. Das geht doch nicht. Das Fleisch von Christus zu essen und sein Blut zu trinken, bedeutet, ihn als persönlichen Erlöser anzunehmen und daran zu glauben, dass er unsere Sünden vergibt und wir in ihm vollkommen sind. Wenn wir das tun, dann erinnern wir uns an das, was Christus für uns getan hat. Ich habe überlegt, ob ich so ein paar Bilder von Kreuzigungen in der Antike zeigen sollte. Ich habe gedacht, ich verzichte darauf, weil das so brutal ist, weil das so unvorstellbar ist, was dort passiert ist. Und das hat Jesus für uns ertragen. Indem wir diese Liebe betrachten, die Christus für uns am Kreuz gebracht hat, und sie wie einen Trank in uns einnehmen, werden wir Teilhaber dieser Liebe. Was Nahrung für den Körper bedeutet, ist Christus für unsere Seele. Die Nahrung nützt uns nichts, wenn wir sie nicht essen, wenn wir sie nur angucken, wenn wir in Kochbüchern gucken, wie man sie kocht. Das bringt uns nichts, wenn wir es nicht probieren. Genauso wertlos ist Christus für uns, wenn er nicht unser persönlicher Erlöser ist. Und an dieser Stelle, ich habe es schon oft in meinen Predigten gesagt, ist theoretisches Wissen wertlos. Es ist eine bloße Tradition. Wir müssen uns von ihm ernähren, Tag für Tag, und ihn in uns aufnehmen, damit sein Leben in unser Leben übergehen kann. Wir müssen uns diese Liebe und die Gnade Gottes aneignen. Und wie der Sohn Gottes durch seinen Glauben an den Vater lebte, so sollen auch wir durch den Glauben an Christus leben. Durch das, was Christus am Kreuz für uns getan hat, sehen wir, dass Jesus vollkommen seinen Willen aufgegeben hat. Jesus war so völlig dem Willen Gottes ergeben, dass allein der Vater in seinem Leben sichtbar wurde. Und nichts anderes, nur der Vater. Und obwohl er vom Bösen umgeben war, von Leuten, die ihn nicht verstanden haben, von Leuten, die ihn nicht verstehen wollten, war er makellos in dieser Welt. Er hat überwunden für uns, so sollen auch wir überwinden, wie Christus überwunden hat. Willst du ein Nachfolger Christi sein? Bist du ein Nachfolger Christi? Dann ist alles, was über das geistliche Leben geschrieben ist in der Bibel, genau für dich geschrieben. Du kannst es erlangen, wenn du dich mit Jesus verbindest. Nicht nur theoretisch, sondern auch emotional. Lässt deine Hingabe vielleicht nach? Hast du vielleicht deinen Eifer verloren? Ist deine erste Liebe erkaltet? Erinnerst du dich gerne an die Zeiten damals, wie gut es war? Dann nimm heute Jesus aufs Neue an und akzeptiere die Liebe, die Jesus dir heute anbietet. Iss sein Fleisch und trink sein Blut und du wirst mit dem Vater und mit dem Sohn eins werden. Die ungläubigen Juden wollten von diesen Aussagen nichts verstehen. Sie wollten es einfach nicht. Denn das Zeremonialgesetz verbot ihnen auch Blut zu trinken. Sie haben nur auf das Oberflächliche gehört und direkt ihre Ohren verschlossen. Aber Jesus wusste auch, dass nicht nur die Rabbiner sich aufregen werden, sondern dass auch die Jünger sich aufgeregt haben. Und deshalb fragt sie dann auch später, nehmt auch ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Er ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Ich würde gerne mit euch noch eine Bibelpassage lesen. Johannes 6 und dort ab Vers 60. Viele nun, seine Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Natürlich im Bewusstsein, dass sie noch nicht so klug waren wie wir und wissen, was damit gemeint ist. Für sie war es hart. Da Jesus aber bei sich merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben, und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. Und jetzt der entscheidende Vers. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, die übrig geblieben sind, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wo sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesu Worte verursachen auch manchmal Unverständnis und auch Aufruhr. Lassen wir uns nicht verunsichern durch das, was wir nicht wissen, in Bezug auf das, was wir wissen. Manchmal sind Aussagen von Jesus hart und direkt und wir wissen einfach nicht, was wir damit tun sollen. Aber ich ermutige uns alle, dass wir uns auf das fokussieren, was wir wissen. Und zwar, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir durch ihn ewiges Leben haben dürfen. Mit diesen Worten würde ich gerne abschließen und zum Abendmahl einladen. Amen.